Svenja Flasspöhler, die potente Frau für eine neue Weiblichkeit, erschienen bei Ullstein Streitschrift. So heißt das richtig. Svenja Flasspöhler war ja unsere Kollegin hier im Team. Sie hat Germanistik, Sport und Philosophie studiert. Unter anderem wurde sie dann promoviert über das Thema der Wille zur Lust, Pornografie und das moderne Subjekt. Ist seit kurzem Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Hat einige Bücher geschrieben in den letzten Jahren, zum Beispiel Wir Genussarbeiter über Freiheit und Zwang in der Leistungsgesellschaft, Mein Tod gehört mir, über selbstbestimmtes Sterben, ein Buch über Verzeihen und jetzt eben Die potente Frau. Ein Buch zur MeToo-Debatte, was wahrscheinlich heißt, dass ich erstmal ein bisschen zuhören sollte, statt direkt wieder hier viel zu reden. Was war für Sie der zentrale Punkt in diesem Buch, das offensichtlich einige Frauen aufgeregt hat? Wer will?
Also ich finde, für mich war der zentrale Punkt, das fand ich auch sehr, sehr gut gesehen, es hat mir auch Spaß gemacht, das zu lesen, dass in dieser MeToo-Debatte eigentlich für die Medien dieser älteste Plot oder der Plot wiedererzählt wird, den wir uns seit Richardson und Clarissa immer wieder erzählen, nämlich, dass die Frau tugendhaft ist, nicht verführbar ist und dass dabei aber sehr sexy oder übererotische Geschichten produziert werden, die für die Medien sehr einschlägig sind, dass die Medieneinschlägigkeit der MeToo-Debatte auch damit zusammenhängt, dass diese Geschichten, also des Mannes, der immer will, und der Frau, die Nein sagt, dass diese Geschichten einfach sich sehr gut in den Medien als sexy Geschichten verkaufen. Das fand ich war wirklich ein...
Aber nichts ändern.
Nichts ändern, das weiß ich nicht, das kann man überlegen, aber auf jeden Fall, dass das der älteste, also ein uralter Plot ist, ja, der wie gesagt immer schon als sexier gilt oder als wie heißt das nochmal, is more sexy than Richardson Clarissa is hotter than the hottest pornographical novels, ja, und dass gerade dieses Nein sagen und dieses Begehren des Mannes, das sich da drauf richtet, diese Gewaltspannung, die daraus resultiert, im Prinzip eine Form von pornografischem Text, der produziert wird in dieser Debatte. Das fand ich einen wirklich sehr interessanten Punkt.
Ich war auch sehr glücklich über das Buch, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich von Anfang an Bauchschmerzen bei diesem MeToo-Begriff, weil es natürlich um eine Entmündigung der Frau geht, ein Sehen der Frau in einer Opferrolle, in einer Rolle der Reagierenden auf das, was der Mann möchte, auf seine Fantasien, auf seine Begierden immer reagierend. Und das ist natürlich etwas, was sie zu Recht sagt, was fortgeschrieben wird. Das, was Sie auch sagen, also da wird ein alter Plot fortgeschrieben in der MeToo-Debatte. Und Svenja Flasspöhler sagt, nein, das stimmt nicht. Wir müssen erstmal überlegen, was das überhaupt heißt. Also wer hier Opfer sein soll, oder lass uns doch über diesen Opferstatus, der immer proklamiert wird, erstmal sprechen.
Das finde ich ganz entscheidend. Ja,
den möchte ich für mich auch nicht annehmen.
Ja, spricht sie auch immer wieder an. In dieser ganzen MeToo-Debatte ist ja eigentlich die Trennschärfe das, was ich zumindest schmerzlich vermisse. Ja, also auf der einen Seite gibt es Opfer und dafür ist natürlich auch eine öffentliche Diskussion gut, dass Opfer jetzt in einer Weise gehört werden, wie sie vielleicht vor 20 Jahren nicht gehört werden. Also wenn man sich vorstellt, das sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die Opfer zum Beispiel von einem berühmten Dirigenten wie James Levine ja mutmaßlich geworden sind. Und das ist von Institutionen jahrzehntelang gedeckt worden. Dafür gibt es jetzt eine Sensibilität. Gleichzeitig ist aber nicht jede Form von einem falsch anfassen oder falsch angucken gleich ein Missbrauch. Und wenn das alles in einen Topf geworfen wird, was ja in der MeToo-Debatte stattfindet, dann geraten wir in eine totale Schieflage. Und deswegen ist das so wichtig, dass sie das anspricht.
Sie sagt ja im Prinzip, das, was in der MeToo-Debatte passiert, ist mittelalterlich. Nämlich es werden Leute, in Klammern zu Recht, weil Vergewaltiger sollten zu Recht angeklagt werden, Klammer zu, Leute werden öffentlich an den Pranger gestellt. Das ist aber an sich noch gar nicht produktiv. Warum? Weil daraus folgt ja noch nicht positiv, was man eigentlich machen und verbessern sollte. Und Ihr Vorschlag für eine Verbesserung ist ja zu sagen, als Frau, kommt raus aus dieser passiven Rolle, aus dieser Rolle als Opfer und zeigt euch als potente Frauen. Also das heißt, als Frauen nicht nur die was können und die sich wehren können, sondern auch als Frauen, die begehren und die was wollen.
Ja, unbedingt. Also diese Selbstermächtigung, die sie empfiehlt, die sie den Frauen empfiehlt, das ist, glaube ich, ganz elementar und ganz entscheidend. Also weil man kann sich auch in eine Opferrolle zurückziehen und das macht es nicht.
Was ja selten so stark gesagt wird wie bei ihr, scheint mir jedenfalls. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass einige Frauen sich dagegen wehren und sagen, naja, das kann man gut sagen, wenn man so eine Rolle und so eine Position hat. Was ist denn mit den ganzen anderen Frauen, die sich nicht wehren können, die nicht sozusagen zu ihrer Potenz finden können, weil sie einfach nicht den Background haben, die Bildung haben, den Mut haben, was auch immer.
Also sagen wir es mal so, ich finde schon, dass es absolut wichtig ist, dass es nicht nur diesen Diskurs gibt, in dem Frauen entweder diese passiven Opfer einer allgegenwärtigen männlichen Lust sind. Oder gar
über die man ehrlich gesagt auch ein bisschen streiten kann.
Ja, genau. Ich finde, das ist ja sowieso ein Phantasma. Aber egal. Ja, also das finde ich...
Weil immer potent sind wir
ja,
auch.
Ja, ja, eben genau. Das ist völlig absurd. Eben, das ist eine maßlose Überschätzung der Situation.
Danke. Darauf.
Also ich finde das total wichtig, dass es einen anderen erotischen Diskurs gibt, ja, und dass auch sozusagen die Frau sich als Begehrende inszenieren sehen und sowas kann. Gibt es ja auch in anderen Ländern ganz gute Beispiele dafür. Wobei ich allerdings bei dem Buch ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, dass das mit Selbstermächtigung und mit Subjektstärkung und sowas zusammenhängt, weil ich glaube, das, was die Spezifik des erotischen Diskurses ist ja eben eine, dass man eben weder mächtig noch beherrschend ist, sondern dass man, das sagt uns ja die ganze Mythologie, von Eros beherrscht wird und von
schreibt
Eros
sie aber.
Unterworfen
Das ist das
wird.
Wesen der Ekstase, schreibt sie.
Das ist das Wesen der Ekstase, ja, aber deswegen geht das mit ihrer Subjekttheorie, glaube ich, tatsächlich nicht zusammen. Und deswegen finde ich auch die Schelte, die sie auch so ein bisschen en passant austeilt, gegen Judith Butler und so, glaube ich, falsch. Also ich glaube, wenn man von Erotik redet, kann man nicht von einer Ermächtigung oder einer Potenz in diesem Sinne reden, eine Potenz, die immer nur aus Mangel kommen kann. Ja, also und das, ich finde, also dass es sehr richtig ist, dass man einen Diskurs braucht, aber diesen der Selbstermächtigung, der Selbstbestimmung des Subjektes, den finde ich falsch, weil unangemessen, also weil dem Erotischen einfach nicht.
Aber was würden Sie
und was ich auch noch echt mütterlich finde, das finde ich so lustig, die Angst des Mannes in Lust zu verwandeln. Das heißt, das ist eine mütterliche Rolle und das ist keine Liebhaberinnenrolle. Ja, das fand ich ganz lustig. Das ist so ein sehr, das eigentlich eine sehr mütterliche.
Ich weiß nicht, ob das mütterlich ist. Das könnte auch strategisch sein.
Ja, aber ich glaube, dass der Junge muss getröstet werden. Ja,
was ist denn von dem Satz zu halten, wer eine Welt ohne Belästigung will, will in letzter Konsequenz eine Welt ohne Verführung? Das hat ja wesentlich weniger klug im Prinzip Catherine Deneuve gesagt und ist dafür heftig abgemahnt worden.
Das ist richtig.
Ich verstehe das. Ich verstehe den Satz, weil wenn man allein sich Belästigung anguckt, wenn man sich dieses Wort mal anschaut und es belastet, dann hat es ja was damit zu tun, dass man Last ablädt oder jemanden zum Reagieren bringt. Und ich glaube, das, was Sie auch sagen, das erotische Spiel, das hat ja was damit zu tun, dass man sich wie auch immer gegenseitig Macht gibt, Macht nimmt, also dass man miteinander spielt und dass man auch ja gegenseitig belästigt oder verführt oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass es bei ihr darum geht, dass Belästigung per se etwas ist, was so ja vom Mann ausgehend der Frau widerfährt oder so oder ein Opferdiskurs immer bei sich trägt, sondern es hat was mit einem erotischen Verfahren zu tun.
Belästigung. Und eben mit einer Fremdheit. Ja,
ja.
Dass wir auf die Differenz eben schauen, dass wir uns nicht...
Es geht nie um Gleichheit, sondern um das Erkennen des Anderen. Ja?
Genau, und genau. Und so wie wir uns nicht in eine, was ist das für ein Tier, ich habe es vergessen. Also wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, ein Mann zu sein.
Ach so, die Fledermaus. Mann.
Die Fledermaus, genau.
How if I were a bat. Genau. Ja. Berühmter Essay, in dem es darum geht, ob es überhaupt möglich ist, sich vorzustellen, wie ein Tier fühlen kann. Ja. Und sie finde ich philosophisch sehr stringent argumentiert. Sie sagt, das gilt nicht nur sozusagen für eine andere Spezies, sondern das gilt auch für einen anderen Körper. Warum? Das finde ich ist ja ein starker Punkt dieses Buches, weil sie versucht, die ganze Debatte in die Leiblichkeit hineinzuholen, wobei sie diesen Unterschied zwischen Körper und Leiblichkeit macht. Körper ist immer der Blick von außen, dritte Person, während Leib der Blick von innen ist, also das, was ich in der ersten Person Perspektive erfahre. Also das war der Hintergrund. Was will denn die MeToo-Debatte eigentlich erreichen? Was ist das Ziel, positiv gewendet? Also an den Pranger stellen haben wir gesagt, verurteilen, klar, die es verdienen. Aber was ist produktiv darüber hinaus das Ziel der MeToo-Debatte?
Ich glaube, das hat zwei Ziele. Erstmal, dass man, also wenn man es positiv wenden will, und das sollte man vielleicht nochmal überlegen, dass man sich traut, das zu sagen. Ja, also weil das eine Sache ist, für die man normalerweise, sagen wir mal, Scham empfindet und sich das deswegen nicht traut und sich deswegen das trauen kann und dennoch darin eine gewisse Solidarität empfindet. Ich würde sagen, Da ist auch durchaus was dran, ja, weil das sind ja oft traumatische Verhältnisse und die sind schwer zu artikulieren und man muss sich trauen, die zu sagen. Das ist noch nichts, was man leicht sagen kann. Also da würde ich sagen, kann man noch drüber reden. Und letzten Endes sehe ich das aber wirklich deutlich in einem puritanischen Kontext. Und das ist ja auch einfach so, ja, dass das eigentlich eine Welt ist, die nicht mehr vom Eros übermannt oder überfraut oder wie immer werden will, sondern die das unbedingt kontrollieren will. Darfst du das? Ich darf das. Du musst immer Ja sagen. Du musst immer alle Türen auflassen. Es muss immer alles transparent sein. Und das ist natürlich letzten Endes eine Welt, die von dieser Macht nichts wissen will.
Was ja nicht Ihr Vorschlag
ist. Nein, überhaupt nicht. Sie ist völlig dagegen. Klar.
Ja.
Ja, klar. Und insofern glaube ich, dass es richtig ist, wenn man sagt, wir wollen eine Welt ohne Belästigung. Also wenn du nicht mehr willst, dass irgendwie die Leute auf der Straße, was weiß ich was, dir einem nachgucken oder einem nachpfeifen oder irgendwie sowas, ja, oder auch mit einem reden, dann was machst du denn auf der Straße? Dann tust du so, als wenn der andere nicht da ist, basically. Ja. Also und das ist natürlich genau das, was...
Ist
eine schreckliche Aussicht, aber das, was passieren soll. Also,
die Frage ist aber, ob man, wenn man das online auf den sozialen Medien veröffentlicht, ob das der Weg ist, sich selbst quasi zu sein Leid in die Welt zu setzen. Das ist eben, glaube ich, eigentlich der falsche Register.
Naja, es ist ja offensichtlich ein wirksames Register. Und man muss ja, sage ich jetzt mal, auch wenn ich ein Mann bin, außenstehend, man muss ja schon sich ein bisschen wundern, warum, obwohl die Gesetze dieselben waren, weitgehend jedenfalls, über 30 Jahre hinweg oder noch länger einfach nichts passiert ist. Mhm. Und Frauen haben ja über dieses Thema geredet und sie haben miteinander über dieses Thema geredet und trotzdem ist daraus keine Bewegung geworden und plötzlich wird daraus eine Bewegung. Aber und das ist nicht zuletzt den sozialen Medien geschuldet.
Aber wo sie hingeht, ist auch noch nicht absehbar.
Das ist noch nicht absehbar.
Ich finde auch den Solidaritätsbegriff ein bisschen problematisch, weil mal eben das Handy zücken und posten, MeToo, das verstehe ich nicht unter Solidarität. Solidarität ist jemanden helfen, bewusstseinsfördernd wirken, wie auch immer. Also ein bisschen... Es tut mehr weh, als dass ich mal eben was poste.
Solidarität. Ja. Erziehung, sagt sie ja zum Beispiel, ist ein ganz klarer Punkt, der verändert und verbessert. Also Erziehung von Mädchen natürlich.
Ja. Und eben auch Frauensolidarität. Ja? Also dass man sich selbst als Frau eben anderen Frauen zuwendet, die vielleicht nicht es schaffen, sich zu äußern.
Oder und das ist anstrengend.
Ja, das ist nicht, natürlich.
Das ist nicht mal eben gepostet.
So ist darf ich mal ganz dumm fragen, was eigentlich diesen Mangel an Solidarität über so lange Zeit hinweg ausgemacht hat. Weil das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Und was hat plötzlich diese Solidarität in Bewegung gebracht?
Das ist vielleicht aber auch ein Mythos, dass es keine Frauensolidarität gibt. Also das ist.
Aber es gab diese Bewegung nicht. Also es gab ja davor Hashtag Aufschrei, es gab ja genug Versuche, sozusagen Bewegung reinzubringen. Das hat ja nicht funktioniert.
Ja, aber wie gesagt, es gibt auch männliche Opfer, die haben sich ja auch nicht, die haben ja auch keine Verbündeten gehabt. Also die, wenn ich es nochmal sagen darf, die jungen Männer, die James Levine zum Opfer gefallen sind, die haben auch, und die Schüler an der Odenwaldschule, die haben auch keine Öffentlichkeit für sich herstellen können. Mhm. Also das sagt sich so leicht, dass Frauen sich selbst immer die größten Feinde sind, Feindinnen sind.
Aber ich glaube, es ist eine Mischung von Charme, Angst und auch durchaus Attraktion. Ja, also du erstmal, wenn du in der Situation bist, erkennst du diese Realität ja gar nicht. Du musst ja schon eine gewisse Zeit hinter dir haben, damit du das als Serienverhalten erkennst. Also das, also zum Beispiel diese Sachen des Machtmissbrauchs sind ja serielle Verführungen. Das heißt, das weißt du aber nicht, wenn du jetzt diese Frau bist oder dieser junge Mann bist. Das heißt, du überblickst das Verhalten nicht. Du siehst das als einen Einzelfall und dieser Einzelfall hat eine Mischung aus Charme, Angst und Attraktion natürlich auch. Ja, weil das ja jemand ist, den du wahrscheinlich bewunderst oder weil das ja jemand ist, von dem du was lernen möchtest oder weil das ist, was auch immer. Das heißt, du bist in einem Verhältnis zu dem, das für dich einzigartig ist, das für den Menschen auf der anderen Seite aber seriell ist. Ja, also das ist systematisch sozusagen. Und ich glaube, das macht die Schwierigkeit auch, ich weiß gar nicht, ob man davon solidarisiert, also einfach nur die Situation zu verstehen, weil für dich ist das ein einmaliges Ereignis und du weißt vielleicht erst nach 5 Jahren, dass Herr XY mit allen Frauen im Seminar Affären gehabt hat oder so, oder?
Letzte Frage. Empfehlenswert, wichtiger Beitrag?
Ja, würde ich auf jeden Fall mal lesen. Ja.
Vielen Dank. Die potente Frau Svenja Flassböhler für eine neue Weiblichkeit erschienen bei Ullstein.